Zur aktuellen Ausstellung Das Kaum und das Bestimmte habe ich mich mit Christian Schiebe im Kunsthaus BBK getroffen.
Eine Ausstellung zum Kaum zu machen, das ist eine Idee, die ich schon relativ lange habe. Sicherlich ein paar Jahre, 3-4 Jahre hatte ich vor, das zu machen. Und aber keine Idee wo. Mhm. Also nicht die Idee für den angemessenen Ort. Und als ich gehört habe, dass ich ein Konzept schreiben könnte für dieses Haus, da war mir sofort klar, kaum, jetzt kannst du das machen, jetzt kannst du es schreiben.
Sind die Arbeiten für die Ausstellung genau, quasi passgenau?
Genau,
Das ist auch ein interessantes Konzept, das kaum, weil ich finde, so diese Idee des Gewesenen, des Werdenden und dem dann irgendwie auf die Schliche zu kommen und was man abbildet, wie man was darstellt. Das, also ich besonders der Satz in dem Beipackzettel steht, dass eine philosophische Näherung da irgendwie einem nahegelegt wird. Und das finde ich, das bringt so auf den Punkt, weil man muss sich ja sehr offen machen, weil normalerweise in einer sehr bildgewaltigen oder bildvollen Welt, wo man die ganze Zeit konfrontiert wird und bespaßt wird, ist das ja immer sehr laut. Und gerade der Begriff des Kaums ist ja eher was Leises, was, wo man suchen muss, sich öffnen muss. Und ich finde diese Sensibilität, die man da so ein bisschen mitbringen muss, finde ich schön, dass die so rausgespielt wird aus einem.
Ja, das ist auch eine große Herausforderung an das Publikum. Denn, wie du schon gesagt hast, um sich dem Kaum zu nähern, muss man sich konzentrieren und es auch suchen. Und ich glaube, suchen, das ist ein gutes Stichwort, weil sich diese Ausstellung mit dem Ort verknüpfen soll und es ein Zusammenspiel geben soll zwischen Arbeit und... Wo waren wir auf den Gebiet?
Genau, einfach diese, ich meinte, dass man für die Ausstellung, wo es einen Kaum zeigt in dieser bildervollen Welt, doch auch sehr diese Offenheit mitbringt und dieses erstmal schauen und zulassen und dieses nicht frontal bespaßt werden, sondern sich selbst mit einbringen.
Richtig, das Publikum, die Rolle des Publikums, um das Kaum anzusehen und dabei zwangsweise eben auch den Ort anzuschauen. Und eine Arbeit zu zeigen, die dann mit dem Ort zusammenspielt und dem Inventar des Hauses spielt, also Fußleisten, Fußböden, Wandbelege, Decken, Fenster, so etwas. Und ich meinte ja eingangs, ich wusste gar nicht, wo soll ich das kaum zeigen, weil ich keine Idee für einen Ort hatte, der schon so viel Poesie hat, wie jetzt zum Beispiel dieses Zollhaus. Das mir schon bekannt war. In dem es ja ganz sonderbare Veränderungen gibt. Also vom Erdgeschoss zum Beispiel ins Obergeschoss, dieses kammerhafte, sehr unterschiedlichen Räume und Fenster. Und es gibt sehr viel Variation in diesem Haus. Und damit zu arbeiten, das erschien mir wahnsinnig reizvoll. Und dann schrieb ich eben dieses Konzept und fragte die nun beteiligten Künstlerinnen und Künstler, ob sie sich vorstellen könnten, mit mir gemeinsam daran zu arbeiten und auch Positionen vorzuschlagen oder Positionen herzustellen, die genau das tun, also zusammen mit dem Haus eine Arbeit werden.
Und mir kam gerade so der Gedanke, dass das kaum in einer digitalen Welt, wo es ja nur Ja oder Nein gibt, quasi fast schmerzhaft analog ist, weil es halt das nicht zulässt, das Ja oder das Nein, sondern das Kaum ist ja auch ein bisschen das Vielleicht. Und ich finde das so als Gegenentwurf des Blickes schon interessant. Und auch wie auch in verschiedenen Positionen darauf eingegangen wird. Zum Beispiel ist unten, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Bild, also ein Papier, was einfach kariert ist, aber die Karos sind halt quasi ohne Lineal selbst eingezeichnet. Und das ist so, da ist auch ein gewisser Humor drin. Weil man sieht es und sehen es in erster Linie erstmal erkennen. Ne? Man sieht was und denkt, ja, Block Papier beim Blatt. Und dann kommt aber der nächste Schritt, dass wenn man vom Erkennen zum Sehen ist und dann, okay, was sehe ich da wirklich? Und diese Frage, diese ständige Verunsicherung, das, womit werde ich konfrontiert, wo soll oder nicht wo soll das Werk sein, sondern wo ist es, wo ist die Intention, das ist spannend, diesen leisen Flüstern zuzuhören.
Ja, das ist vielleicht auch etwas, was einem das Wenige dann möglich macht. Ja, ich glaube, dass das eine ganz gute Grundlage ist, um solche Seherfahrungen zu machen. Und auch das Kleine, das zwangsläufig ja auch so eine Intimität zwischen Publikum und Arbeit herstellt. Warum? Weil wir nah rangehen müssen und die Arbeit für uns allein haben. Denn niemand anderes kann die Arbeit auch gerade so anschauen, wie die Person, die jetzt nah vor dieser Arbeit steht. Und dann können sich diese, dann kann sich so eine Erkenntnis, wie du sie gerade beschrieben hast, glaube ich, gut einstellen.
Auch bei so kleinen Büchern. Ich finde, wenn so ein riesen Bild an der Wand hängt oder ein Print oder so, ist es halt sehr erstmal da und unantastbar. Und wenn dann aber dieses kleine Buch vorhin, ich bin also auch das, was unten ist, vorbei, dann hatte ich diesen Gedanken, ich würde gerne drin blättern. Dachte, ja, es ist warm, ich habe ein bisschen warme Finger, nicht, dass da irgendwas und diese, das schon die Angst, des, dass das zu persönlich ist, dass ich das kontaminiere mit mir, wenn ich da was dann mache und das dann vielleicht nicht mehr so hinterlasse. Ist auch interessant, was das mit Distanz und Nähe macht. Geschichten, gerade auch diese ganzen Bilder mit den vielen Weißflächen. Ja. Sobald da jemand gegenfasst, ist keine Weißfläche mehr.
Ja, ja, die Arbeiten sind sehr fragil, sehr empfindlich. Also genauso schnell, wie man sie übersehen kann, kann man sie auch zerstören. Ja. Und die Ausstellung ist ist geteilt in zwei Hauptkategorien, einmal dem noch nicht und dem nicht mehr. Und in dem nicht mehr ist ja beispielsweise auch die potenzielle Zerstörung angelegt, das Verschwinden und das Erscheinen in dem noch nicht. Das sind diese beiden Pole, in denen die hier gezeigten Arbeiten immer wieder changieren. Und die auch auf unterschiedliche Art und Weise ausgelotet werden.
Also kleine poetisch-humorvolle Arbeiten wie das Acryl, ich glaube Acrylbild von dem Abwaschschaum.
Ja. Ja, Schaumwasser von Helene Apfel.
Genau, Schaumwasser.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, jetzt davor stehen, gucken und ist es ein Print oder irgendwie, also auch so diese Stofflichkeit auf die Schliche kommen.
Ja. Und Verzeihung, aber auch, das finde ich auch in Ihrer Arbeit ganz spannend, das ist dieser Blick für ganz banale, alltägliche Situationen. Das ist in dem Werk von Helene Apfel immer wieder sehr präsent, also zum beispielsweise Schaumwasser oder die Oberfläche eines Spielplatzes, Sandkiste oder Rücklichter von Fahrzeugen, also ganz beiläufige Sehmomente letztlich, die in ihrer Arbeit ganz entscheidend sind. Ja.
Das ist auch wieder das Aussuchen, was man zeigt, hebt das ja quasi aus dem Banalen ins Betrachtenswerte. Und hat damit ja auch gleichzeitig dieses Statement, dass eigentlich alles betrachtenswert ist, aber es wäre so überfordernd, wenn man halt immer mit offenen Augen, also mit quasi vollkommen ohne Filter durch die Welt läuft, wird man wahrscheinlich wahnsinnig werden oder so.
Ja.
Aber wie selektiv das ist und auch wie programmiert. Und deswegen finde ich das super interessant, wie gesagt, wenn so eine Ausstellung eine Gruppenarbeit ist, wo verschiedene Positionen zu aber einem ähnlichen Blickwinkel sind.
Ja.
Wenn du magst, kannst du mir gerne sogar noch ein paar einzelne Arbeiten erzählen. Zum Beispiel das mit den Acrylresten, Splittern. Das ist auch sehr interessant, einfach schon textural.
Ja, das ist eine Arbeit von Nanne Meyer. Nanne Meyer ist Zeichnerin und hat ein sehr umfassendes zeichnerisches Werk über 40 Jahre. Und das sind Zeichenfelder, die sehr vielfältig sind, und wir hatten gemeinsam überlegt, was ein guter Beitrag sein könnte für diese Ausstellung, und im Atelier zeigte sie mir diese Arbeit, die in dem Moment noch nicht fertig war, also noch im Werden begriffen. Das sind Acrylfarbreste, die so im Atelier eben anfallen, die so auftrocknen auf einer Farbplatte beispielsweise, um Papiere zu grundieren. Mhm. Also das sind letztlich, wenn man so möchte, Abfallprodukte. Mhm. Und die markieren einerseits das Ende einer Arbeit, denn die Farbe ist ja eingetrocknet. Mhm. Und aber so wie Nanne Meyer die aufliest im Atelier und dann an die Wand bringt, um sie dort zu sehen, markieren sie auch das Anfangen. Mhm. Also haben wir im letzten Raum dann sogar, schließen wir den Kreis zwischen noch nicht und nicht mehr.
Zeugen eines Prozesses und gleichzeitig jetzt selbst eine Arbeit, weil wenn man dann anfängt, die jetzt nicht zu sehen als Sägespäne Äquivalenz, sondern halt skulptural zu betrachten.
Ja.
Und deswegen fand ich diesen Satz mit der poetischen Nährung so schön, weil wenn man da gar nicht so erst drauf geprimed ist, kann man zulassen, was für Form man eigentlich sieht, anstatt das sofort in die Kategorie Abfall zu tun.
Ja.
Und das ist halt teilweise interessant, wie unterschiedlich. Manchmal ganz, ganz fragile, leichte Fäden, an denen es dann hängt, wo man das Gefühl hat, es könnte jetzt jeden Moment auch irgendwie abreißen und runterfallen. Teilweise wirklich der klassische Klecks, wie man den erwarten würde.
Ja.
Wahnsinnige Vielfalt.
Ja.
Und gern noch über andere?
Vielleicht was der Raum daneben wurde bespielt von Robert Scholkos. Das ist eine Installation, die auch zusammen mit dem Raum funktioniert und die den Titel Aleda Kosmonauten trägt. Mhm. Die Allee der Kosmonauten ist eine sehr große bzw. lange Straße in Berlin-Marzahn und ist bebaut mit Ostberliner Plattenbau und unter anderem mit Hochhäusern, die 25 Etagen haben. Mhm. Es gibt einen biografischen Bezug in dieser Arbeit. Die Großmutter von Robert Scholkos wohnt in einem dieser Häuser. Mhm. Und das war mit dem Moment, in dem Robert in den Raum kam, gab es für ihn sofort diese Assoziation mit dieser Bauweise und dieser Ästhetik der Räume dort. Und das ist ja sehr sonderbar, denn das ist ja etwas, was du auf gar keinen Fall erwartest, wenn du in so ein Zollhaus gehst, dass du auf so eine Raumstruktur treffen könntest oder dass es diese Assoziation geben könnte.
Ja, und dann so eine Resonanz irgendwo anders in der Geschichte und ganz anders.
Und gab es ja ganz anders. Mhm. Also das ist ja gar nicht, also wie lässt sich das provozieren? Das ist ja nun völlig unwahrscheinlich.
Nur individuell in ihm dann irgendwie.
Ja, richtig. Und das ist der Punkt. Und das ist etwas Wiederkehrendes in seiner Arbeit, diese Beschäftigung mit diesem Ort, Berlin-Marzahn und der Ästhetik und den Empfindungen und den Sehnsüchten, die sich dort einstellen können. Mhm. Und Robert arbeitet sehr vielfältig mit Malerei, Fotografie, Objekt und kreist dabei immer wieder in diesem Kosmos. Ja, Berlin-Marzahn beispielsweise. Die auf einem Objekt, das er auch gebaut hat, ist eine Publikation ausgestellt, die auch einen Spaziergang durch diesen Bezirk zeigt. Mhm. Und so schließt sich der Kreis von Raum und der mitgebrachten Arbeit.
Auch werden, weil Biografie ist ja immer werden, weil alles, wo man ist, wird man weiter und alles prägt dann irgendwie. Das ist interessant, dass so dieser Begriff halt aus den verschiedenen, also verschiedene Schlaglichter aus verschiedenen Winkeln auf das gleiche Objekt geworfen wird.
Ja.
Wir können gern ein bisschen Raum für Raum weitermachen.
Ja.
Dann haben wir so einen Überblick.
Ja, gern. Ja, dann schließt sich die Arbeit von Steve Luxemburg an. Das sind zwei Planfilmfotografien, aus diesem Jahr.
Was bedeutet Planfilm?
Planfilmfotografie ist Großbildfotografie. Mhm. Das sind 9x12 Negative. Mhm. Die sind ein Vielfaches größer als Kleinbildfoto, also Kleinbildnegative, die wir herkömmlich verwenden. Mhm. Und das hat zur Folge, dass mehr Detail, mehr Informationen auf dem Bildträger abgelichtet werden kann. Mhm. Und in der Fotografie von Steve Luxemburg wird diese, dieser Detailreichtum dann so gesehen zur Geschichte. Und auf einer Fotografie sehen wir beispielsweise einen Innenraum mit einer sehr hohen Dichte an Spuren. Und das ist so schön an dieser Form der, der Fotografie, dass wir dann als, als Publikum die Möglichkeit haben, wie in einem echten Raum jede Spur zu finden und nachzuvollziehen und mhm. letztlich zu lesen, wie einen Text.
Mhm. Also die Sichtbarmachung des Gewesenen.
Ja, ja. Mhm. Und dann auf der gleichen Etage gibt es drei Arbeiten von mir, drei Papierarbeiten, beziehungsweise eine Arbeit auf Folie. Und das sind sehr reduzierte Strichzeichnungen, beziehungsweise eine Kaltnadelradierung, die auch zwischen dem noch nicht und dem nicht mehr, ja, die ich dort positionieren würde. Ja. Das sind zwei Gitterzeichnungen und eine Zeichnung, die, die im Grunde verschwindet.
Ich finde die Entscheidung, die Folie dann auf die Rauffaser zu kleben und jetzt nicht weiß zu hinterlegen und diese Interferenz, ja. Das ist ein Spannungsfeld dann natürlich, ja. dass man halt dann noch näher ran muss, um die Zeichnung noch zu sehen.
Um die Zeichnung zu sehen und auch und um die Tapete mitzunehmen, um gemeinsam zu werden. Also die Arbeit ist vollständig, wenn sie auf der Tapete klebt. Mhm.
Ja, das ist und dieses für das Haus.
Richtig, ja. richtig. Und sich damit mit dem Haus verbindet.
Ist hier auf jeden Fall sehr präsent.
Ja. Hm. Ja. Ja. Wenn wir die Treppe runtergehen, dann gibt es einen fensterlosen Raum mit der einen Malerei von Helene Appel, über die wir gesprochen haben, und einer vierteiligen, bodenbezogenen Installation von Theresa Tuffner. Und darauf folgt ein Raum mit einer Arbeit von Tayo Mori, Michael Glasmeier und noch einmal einer Zeichnung von mir.
Die Schreibmaschinengedichte.
Das sind die Schreibmaschinengedichte von Michael Glasmeier, die Mitte 70er Jahre entstanden sind.
Okay, ja. Das ist auch interessant. Das ist mir, habe ich nicht mitgekriegt, ja. dass Sie ja. schon so viel Historie haben.
Ja, genau. Und sehr stark reduzierte Arbeit von Tayo Mori, die auf den ersten Blick, ich vermute mal in seiner Radikalität, ist, da ist nichts drauf, da ist nichts zu sehen, im Grunde kaum noch überboten werden kann. Hm. Da sind diese sehr, sehr feinen linearen Spuren, farblose linearen Spuren zu finden. Und die muss das Publikum tatsächlich suchen.
Mhm. Da muss man ja. vor allem auch gute Augen für haben.
Ja, und gute Augen für haben und gelassen bleiben. Mhm. Und dann spannt es sich aber auf.
Ist auch interessant, weil Frustration ja auch teilweise manchmal dann ein Faktor ist.
Ja.
Und dann suchen, Investitionen von Zeit und Aufmerksamkeit und dann gucken, was zurückkommt und das spielt ja dann auch ein bisschen damit.
Ja, ja. Das ist ein Extrem. Und das, ja, das steht auch im Text, das ist von dem Publikum viel erwartet, wenn sie das in die Ausstellung kommt. Mhm. Und, und ja tatsächlich suchen muss. Wo ist denn hier die Arbeit? Was soll denn das?
Das ist ja alles Struff. Das ist von einem ästhetischen Genuss oder was Konzeptuellem, was eher poetisch-gedanklich ist. Und so, aber da finde ich es sehr interessant, wenn dann halt wirklich eine Arbeit ist, wo dann quasi doch nichts zu finden ist, was das wieder was zu finden macht, ist halt, dass das vergehen ist und manchmal vergangen ist.
Ja.
Oder halt noch nicht entstanden.
Ja, und das, ja, das noch nicht. Und das, das Extreme im Anfänglichen. Wir haben relativ viele zeichnerische Positionen in der Arbeit, in der Ausstellung. Und das ist auch etwas, was in der Zeichnung ja so wunderbar feststeht, dieses Anfängliche. Hm. Und in der Arbeit von Tayo, diesen farblosen linearen Spuren, das ist beinahe eine Nullpunkt der Zeichnung. Hm. Und eine andere sehr interessante Variation von diesem Nullpunkt ist die Arbeit von Johannes Regin, die sich in dem einen Raum weiter direkt anschließt. Das sind Punkte, Variationen von Punktsetzungen, die sich über die ganze Fläche ziehen. Mhm.
Sehr, sehr dicht, sehr, sehr
kleinteilig. Stark verdichtet, ja, sehr kleinteilig.
Fast wie so eine Dot-Matrix aus dem Print.
Ja, und das sind, wenn wir jetzt auf die Zeichnung zurückkommen, die Zeichnung beginnt mit dem Punkt. Und eine Linie ist ein Punkt, der sich verschiebt. Hm. Und in der Arbeit von Johannes haben wir dieses Anfangen um ein tausendfaches potenziert. Hm. Und gleichzeitig ist diese Arbeit aber auch dennoch eine sehr, sehr leichte und schwebende Struktur und man kann das auch nachvollziehen, dass der Künstler an der Stelle auch durch dieses Punkten die Fläche vermisst mit diesem Anfang und er ist an jeder Stelle und an jedem Rand und das ist so ja, so wunderbar. Mhm.
Dazu auch nochmal gesagt, das ist ja auch jetzt auch kein normales A4-Papier in Blütenweiß, sondern das sieht, ist es vielleicht selbst geschrieben oder?
Ja, das sind Fundstücke zum Teil, sind das Fundstücke.
Mhm. Die bringen auch nochmal eine Textur mit.
Ja.
Da wäre es interessant für mich zu wissen, ob die dann im Prozess entstanden ist oder dadurch, dass es Fundstücke sind, die das schon selbst mitgemacht haben.
Das changiert in dem Werk. Es gibt Fundstücke, die ihre Textur mitbringen und dann gibt es aber auch Oberflächen, die hergestellt werden, denn es gibt beispielsweise lackierte Papiere. Mhm. Aber es gibt auch Plan und Kartons oder auch Metalltüren.
Mhm. Dann bringt man ganz was anderes mit.
Ja.
Von den Türen wurden angefasst x-mal, dann Handschweiß, DNA, Zeit, sonst was.
Ja. Und haben wir das Buch von Michael Glasmeier auf dem Podest.
Das, was ich mich nicht getraut habe anzufassen.
Ja, und das ist aber, wie machen wir das? Dafür ist es da letztlich. Mhm. Also das Buch soll durchgeblättert werden. Mhm. Und,
das sind nur ganz praktische Fragen, ob man jetzt da irgendwie so einen Handschuh hinpackt, dass dann da so euch klar wird, oder ob das halt okay,
ja, das war die Frage, wie macht man das? Und es ist kein Kunstobjekt. Mhm. Das ist ein Gebrauchsgegenstand. Mhm. Und das ist eigentlich interessant, weil letztlich genau das Gegenteil jetzt passiert.
Dass
es ausgestellt ist und keine Handschuhe sind, dass man das dann nicht anfassen darf. Aber nein, ganz im Gegenteil. Man kann das anschauen und bitte durchblättern und das genießen. Ja, das sind Faksimile-Reproduktionen von Heften, die Michael Glasmeier gestaltet und hergestellt hat in den 70er, 80er Jahren und die sehr vielfältig sind. Ja. Mhm. Und ganz wunderbare Poesie. Ja. Und dann haben wir noch eine Arbeit von Jana Troschke, eine recht große Arbeit, verhältnismäßig für diese Ausstellung, große Arbeit, für diese Ausstellung auch stark verdichtete Arbeit. Aber auch hier ist es hochinteressant zu sehen, wie Leerstellen selbst bei sehr verdichteten Arbeiten, wie der von Jana Troschke, also verhältnismäßig verdichtete Arbeit, wie wichtig die sein können, um Raum zu schaffen. Mhm. Und die letzte Arbeit, die im Grunde aber eigentlich die erste Arbeit ist, das ist das weiße Polaroid von Michael Bause. Michael Bause ist Maler und Collagist und hat diese Arbeit in den 80er Jahren gemacht, beziehungsweise gefunden. Das ist letztlich eine Fehlbelichtung seiner Polaroid-Kamera, also ein ganz spezifisch wunderbares Weiß. Mhm. Mit einer leichten roten Spur am unteren Bildrand. Und für Michael Bause ein wichtiges Fundstück als Maler. Und ich kannte diese Arbeit schon aus einer Ausstellung aus Berlin mit dem Titel Weiß. Und als ich dieses Konzept schrieb, das Kaum, das sich auf den Text von Michael Glasmeier, das Kaum und das Bestimmte bezieht, fiel mir zuerst dieses Polaroid ein. Hm. Und das ist jetzt umso schöner für mich, dass das jetzt hier auch der erste, die erste Position sein kann und die auch die Ausstellung eröffnet.